Ja, guten Morgen zusammen. Danke für das Gebet. Das ist für mich immer ganz wichtig. Ich möchte gerne nichts sagen, was Gott nicht gesagt haben möchte, und ich möchte nichts weglassen, was Gott gerne gesagt haben möchte. Ich möchte euch mal gerne erzählen, wie ich so zu meinen Predigten komme, weil das für den Verlauf auch eine wichtige Sache ist. Vor einiger Zeit hatten wir hier so ein Seminar mit Klaus Stemmler, wo er uns so ein bisschen Tipps für Predigt gegeben hat. Und dem Klaus ist es ganz wichtig, das merkt man seinen Predigten auch, dass er sich ganz fest am Text hält. Ganz nah am Text. Und für ihn sind Textpredigten etwas Wichtiges. Und er hat uns gesagt, beschäftigt euch doch mal auch so mit Sachen, die einfacher sind, die ihr kennt. Zum Beispiel mit Jona. Ich habe gesagt, Jona ist ein bisschen ausgelutscht, ne? Das kennen wir alle seit der Kinderstunde. Dann habe ich mir dieses Buch nochmal vorgenommen und habe mich nochmal ein bisschen da reingelesen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich den Inhalt, die Kernbotschaft des Buches Jona bisher so noch nie verstanden habe. Und da habe ich gesagt, ja, wenn das für mich etwas Neues oder etwas Wichtiges ist, ist das vielleicht auch ein Thema für die Gemeinde. Und dann läuft das bei mir so ab, also meine Predigtthemen, die weiß ich meistens schon weit vorher, und ich kaue darauf rum. Und der Gedanke geht immer so ein bisschen mit mir, und ich sammle die Gedanken und schreibe die auf und trage die ein. Ich arbeite sehr gern mit so einem Mindmapping-Tool, bringe das in so ein bisschen in eine Struktur rein, und kurz vor dem Termin nehme ich mir die Sachen dann vor und ordne das und versuche dann Fluss reinzubringen. Also dieses Thema geht jetzt schon, ich weiß nicht, 6 oder 8 Wochen mit mir, und es ist nichts, was jetzt vor kurzem entstanden ist. Ja, das ist der Auslöser für diese Predigt. Frage ist, was ist die Kernaussage des Buches Jona? Wenn ich an Jona denke, dann denke ich oft hier an ein Musical, was wir vor ein paar Jahren hier hatten. Ich kann mich noch gut an den Yannick Engels erinnern, der den Wurm spielte. Und die Lisa Dörfel spielte den Rizinusstrauch. Und ich weiß noch, dass unser Matthias dann aus dem Wal rausgesprungen ist und einer alten Schwester, die vorne saß, fast auf den Schoß, dass wir Angst hatten, dass da ein Herzinfarkt entsteht. So, das war so auch der erste Gedanke dabei, als ich an Jona dachte. Aber ich habe mich dann mit dem Buch nochmal beschäftigt, habe es gelesen und möchte mit euch gerne da durchgehen. Ich lese mit euch einen Teil des ersten Kapitels, der Prophet Jona, Kapitel 1. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief feste. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Jetzt kommt die Geschichte mit dem Losen. Ich will nicht alles lesen, sonst dauert das zu lange. Ich lese weiter in Vers 12. Da sagte er, also Jona, zu den Schiffsleuten, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinen Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht. Und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer und gelobten ihm Gelübde. Wenn man das zum ersten Mal lesen würde, wäre das echt ein spannendes Buch, ja, eine spannende Sache. Leider kennen wir das zu oft und es geht manchmal so ein bisschen an uns vorbei. Aber lass uns mal gucken, was passiert hier. Gott gibt Jona einen Auftrag. Die Menschen in Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, waren sehr böse und sehr gewalttätig und waren wirklich die Todfeinde des Volkes Israel zu der Zeit. Und Jona sollte nach Ninive in die Hauptstadt hineingehen und sagen und ihnen Gericht ankündigen. Hier steht gar nicht, was er sagen sollte. Steht nur, predige gegen sie. Mehr sagt Gott nicht. Nur, wenn Gott kommt und uns ein Gericht ankündigt und androht, dann ist Gottes Ziel damit nicht Vernichtung, sondern Gott hat doch ein anderes Ziel, wenn er uns sagt, das, was ihr tut, ist so schlimm, dass ich es nicht ertragen kann. Wenn Gott Gericht ankündigt, möchte er damit erreichen, dass die Menschen umkehren. Das lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, das ist der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis zur Wahrheit kommen. Und das war zu aller Zeit so. Und deswegen sucht Gott sich einen Boten, Jona, und die Menschen Ninive darauf hinzuweisen, dass sie vor Gott nicht bestehen können und umkehren müssen. Jona ist ein Prophet, dem Gott diese Botschaft überantwortet. Propheten sind Sprecher Gottes, Menschen, die Botschaften Gottes überbringen. Ein Prophet hat kein Amt, sondern er hat eine Berufung. Gott gibt ihm einen Auftrag. Propheten sind nicht käuflich. Das Prophetenamt ist eigentlich nicht erblich. Und da, wo wir in der Bibel von den Söhnen der Propheten lesen oder von Prophetenschulen, da sind es Gruppen von Propheten, die sich zusammengeschlossen haben. Der Prophet wird direkt von Gott berufen, um seine Botschaft zu den Menschen zu bringen. Und manche Propheten haben ganz bewegende Berufungsgeschichten. Lest euch mal die Berufungsgeschichte von Amos durch oder von Jeremia, wo Gott diese Menschen anspricht und sie von irgendwo wegwirbelt. Der Amos war ein einfacher Hirte, ein Züchter von Feigenbäumen, billigste Feigenart, Maulbeerfeigen. Und Gott sagt ihm, und du gehst jetzt mit in das Zentrum der Macht und sagst da meine Worte. Also Gott beruft seine Propheten, Gott beruft den Jona. Du hast jetzt den Auftrag, geh nach Ninive. Dass es den Jona gegeben hat, bestätigt uns die Bibel. Jona ist nicht eine fiktive Figur, sondern eine lebendige Figur, eine historische Figur. In 2. Könige 14, Vers 25 wird ihm bezeugt, dass Jona ein Prophet ist, der auch andere Aussagen und Aufträge Gottes erfüllt hat. Und der Herr Jesus spricht dreimal von dem Propheten Jona. Also Jona ist als Sprecher Gottes bestätigt. Und interessanterweise, das fand ich so witzig, ist Jona auch jemand, der die Aussagen des Synedriums, also des jüdischen Rates zur Zeit Jesu, ich glaube, ich muss etwas langsamer sprechen, zur Zeit Jesu, da kam aus dem Synedrium eine Aussage und sagt, steh auf und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Jona kam aus Gath-Hefer und Gath-Hefer liegt mitten in Galiläa. Also, so ein bisschen drumherum. Jetzt gucken wir uns an, wie geht Jona mit diesem Auftrag Gottes um? Er hört den Auftrag und er macht sich auf, aber direkt in die falsche Richtung. Er läuft in die Gegenrichtung. Jona flieht vor Gott und vor diesem Auftrag. Weg von Gottes Angesicht. Gottes Angesicht wird hier beschrieben, wenn ihr mal eine englische Übersetzung lest, dann steht hier the presence, die Gegenwart, die Nähe Gottes. Jona läuft aus der Gegenwart Gottes weg, aus der Gottesnähe in die Gottesferne, hin nach Tarsis. Wo ist denn Tarsis? Ist schwierig jetzt zu sagen. Es ist eindeutig nicht Tarsus, wo Paulus herkam. Ich will mal gucken, ob ich das zeigen kann. Da oben, hier ist doch ein Beamer, also Moment, wo ist Tripoli, nee, das hab ich gar nicht drauf. Also hier oben liegt Tarsus, ja, Türkei heute. Da kam Paulus her, Paulus von Tarsus, und das ist nicht das Tarsus, was gemeint ist, sondern, und Ninive, nochmal, ja genau, da sind alle drei drauf, also halt, hier ungefähr liegt Gad Hefer, hier oben liegt Ninive, heute Mosul, und Tarsis, was hier gemeint ist, oder was man meint, was gedacht wäre, könnte, jetzt muss ich das nochmal nachlesen, wie es heute heißt, Tartessos könnte das gewesen sein, hier hinten, hinter Gibraltar noch. Und ich habe ein paar Ausleger gelesen, die sagen, dieser Begriff Tarsis wird in der Bibel öfter gebraucht und auch in anderen Texten wird er gebraucht und er meint eigentlich, man reist bis an das Ende der damals bekannten Welt. Das passt sehr gut hier. Jona sucht einen Ort, der so weit wie möglich weg ist von dem Ort, wo er seinen Auftrag durchführen soll. Es gibt Hinweise, dass phönizische Handelsschiffe tatsächlich diese Route auch fuhren, dass also Tartessos wirklich auch angefahren wurde. Und diese Ortsangabe sagt uns, Jona möchte an den äußersten Ort der damals bekannten Welt fliehen. Luftlinie ungefähr 4000 Kilometer, eine Schiffsreise von ich weiß nicht wie lange und keine Ahnung, was der Jona für diese Überfahrt bezahlen musste. Ein Vermögen, denke ich mal. Und jetzt fragen wir uns, Jona, warum? Du bist Prophet. Das ist doch nicht der erste Auftrag, den du durchführst für Gott. Das ist doch nicht das erste Mal, dass du den Menschen irgendwas sagen musst, was ihnen nicht passt. Hatte Jona Angst? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber ich glaube nicht, dass diese Angst der Ausschlag gegeben wäre, vor Gott wegzulaufen. Jona hat ein ganz anderes Motiv, denke ich mal, und das wird auch in dem Buch bestätigt. Jona will, dass dieses von Gott angekündigte Gericht, dass das wirklich auch stattfindet. Jona will verhindern, dass Gottes Gnade für die Feinde seines Volkes wirksam wird. Jona kennt Gott, er ist ein Prophet. Und ahnt eben, dass in dieser Gerichtsankündigung, die er den Menschen von Ninive bringen soll, dass da auch schon das Gnadenangebot drin steckt. Und das will Jona nicht. Er will es verhindern und er flieht. Keine Gnade für Ninive, keine Gnade für die Feinde des Volkes Israel. Die sollen sterben. Ich will nicht, dass Gott diesen Menschen Gnade gibt. Das sind die Todfeinde meines Volkes. Jona will Gottes Plan zerstören und er setzt seinen Willen gegen den Willen Gottes. Es kommt zu dieser Auseinandersetzung zwischen dem Willen des Jona und dem Willen Gottes. Aber Gott lässt sich nicht an der Nase herumführen, sondern Gott führt. Niemand kann Gott die Kontrolle entreißen. Und Widerspruch gegen Gott hat dann auch manchmal Folgen. Und wir lesen einen Teil des Kapitels 2. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betet zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und spricht, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn. Und er antwortet mir, aus dem Schoß des Sheols schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Und hat es mich in die Tiefe geworfen, in das Herz des Meeres. Strömung umgab mich, all deine Wogen und deine Wellen gingen über mich hinweg. Da sprach ich, verstoßen bin ich vor deinem Anblick. Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Bergen sank ich hinab. Der Erderiegel war hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Wir können uns Jonas Todesangst in dieser Situation ja nur ansatzweise vorstellen. Erst diese Angst in der Situation, wo er merkt, ich bin der Auslöser für diese ganze Geschichte. Dann diese Angst zu merken, es geht, ich habe die Kontrolle verloren. Und es geht nur, ja, es geht um mein Leben oder um das Leben der anderen. Die Todesangst in diesem aufgewühlten Wasser dann zu treiben, zu schwimmen, zu sein. Und dann den riesen Fisch zu sehen. Weiß nicht, ob das jetzt der richtige Fisch ist. Gott spricht, die Bibel sagt uns ja nicht, was es für ein Fisch ist. Ja, aber können wir uns versuchen, mal in die Situation des Jona vorzustellen, was da jetzt passiert, wie der sich jetzt fühlt. Und wir merken, Jona wird an seine physischen und psychischen Grenzen geführt. Todesangst im Bauch dieses Fisches. Könnt ihr euch das vorstellen, so dieser Fisch, so dieser Bauch in dem, oder dieser Raum, in dem Jona war, sicherlich nicht mit Tisch und Stühlen, wie das in manchen Bildern gezeigt wird, ja, sondern wirklich eingeengt von den Magenwänden, immer das Wasser und diese Verdauungssäfte um einen herum, die da schwappen, immer versuchen, den Kopf oben zu halten, um noch ein bisschen Luft zu kriegen, 3 Tage lang. Jona muss leiden, er muss echt leiden. Ich wünsche mir nicht, dass ich oder einer von euch mal in so eine Situation kommt, 3 Tage lang sowas zu erleben. Und da stellt sich die Frage, wenn Gott dem Jona das antut, ist Gott grausam? Ist das eine Grausamkeit von Gott, so mit dem Mann zu sehen, so Jona, das kriegst du jetzt, das hast du verdient. Jetzt musst du büßen, das ist meine Strafe für dich. Ist Gott so? Ganz sicher ist das kein Zufall, wie es dem Jona ergeht. Und ganz sicher ist es auch Gottes Werk. Gar keine Frage. Wir lesen das. Gott lässt den Sturm kommen, Gott lässt den Fisch kommen. Aber Gott zeigt Jona doch in der ganzen Geschichte, der Sturm tötet ihn nicht. Er stirbt, er ertrinkt nicht im Meer. Er ist im Bauch des Fisches und er lebt. Gott zeigt dem Jona doch, Jona, guck mal, ich habe die Dinge unter Kontrolle. Ich führe das. Ich übersehe das nicht. Mir entgeht nichts. Jona, du lebst doch noch. Es ist doch kein Zufall, dass du noch lebst. All diese Dinge sollen Jona zeigen, dass nichts passiert, was Gott nicht will oder was Gott nicht kontrollieren kann. Und bei all dem Schrecklichen, was Jona erleben muss, erlebt er aber auch, dass er unfassbar bewahrt wird. Und bei der Frage, ob Gott grausam ist, ob das unfair ist, wie er mit Jona umgeht, dürfen wir eins nicht vergessen. Gott schaut auf sein Ziel. Gott hat ein Ziel, was er erreichen möchte. Und alle Dinge, die Jona passieren, passieren, weil Gott sein Ziel im Blick hat. Was ist denn? Und sein Ziel, Gottes Ziel, ist gut für Jona und für alle, die auf Gott warten. Und in dieser Todesangst besinnt sich der Jona und erkennt das Kernproblem seines Handelns. Die auf nichtige Götzen achten, steht hier, verlassen ihre Gnade. Kapitel 2, Vers 9. Der größte Götze des Menschen, was ist das? Das ist unser eigener Wille. Die auf nichtige Götzen, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Wenn wir unserem Willen freien Lauf lassen, dann verlassen wir die Gnade Gottes. Und dann passieren Dinge, die wir nicht mehr kontrollieren können. Aber Gott kontrolliert sie. Und dann kommt Gott, Jona wieder zur Erkenntnis, nein, ich muss Gott loben. Ich muss ihm Dank opfern. Und mein Gelübde, mein Prophetengelübde und andere Gelübde, die ich Gott gegeben habe, die muss ich erfüllen. Jona bekommt erneut den Auftrag, Ninive Gericht zu predigen. Das finden wir in Kapitel 3 und das lese ich jetzt nicht weiter, sonst läuft uns die Zeit weg. Aber der Fisch spuckt Jona dann wieder aus. Und das ist bestimmt nicht so gewesen, dass der Fisch an Land schwimmt und sein Maul aufmacht und Jona sein Bündel schnürt und lustig aus dem Bauchfisch rausklettert, sondern er spuckt ihn aus. Und ich möchte gerne wissen, wie der Jona da rausgekommen ist. Voll mit diesem Magensabber und keine Ahnung und wahrscheinlich gar nicht an Land, sondern irgendwo im Wasser und musste dann noch an Land schwimmen. Die Geschichte ist ja eine Geschichte, wird wie eine Geschichte erzählt. Und wir dürfen uns gerne überlegen, was dahinter steckt. Ja, und jetzt ist der Jona wieder da. Und wie geht es ihm jetzt wohl? Wie sieht er aus? Was fühlt er? Was denkt er wohl? Alles umsonst, die ganze Reise umsonst, das ganze Geld investiert. Wir haben ja auch keine Ahnung, wo der Jona wieder an Land gekommen ist. Ich zeige euch nochmal die Karte hier. Hier irgendwo, da, keine Ahnung, wo der Jona, falscher Knopf, keine Ahnung, wo der Jona an Land gekommen ist. Aber es war ganz klar, er musste dahin, da musste er hin. Das war Gottes Auftrag. Wir wissen auch nicht, welchen Zeitraum das Buch Jona umfasst. Vielleicht hat der Jona anderthalb Jahre gebraucht, nur eine Hausnummer mal, Monate aber auf jeden Fall, um dahin zu kommen, wo er hin wollte, wo er hin sollte. Ja, und jetzt kommt er nach Ninive und er verkündet oder er tut das, was Gott ihm aufgetragen hat. Das lese ich nochmal. In 3, Vers 4, Jona begann in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit. Wir wissen, die Stadt war so groß, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu umrunden. Jona geht eine Tagesreise hinein und er rief, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Also ein bisschen unmotiviert kommt das mir das schon vor. Ja? Also ich habe zuerst gedacht, boah, 40 Tage und am nächsten Tag 39 Tage und dann 38 Tage, lesen wir gar nichts von. Jona reist in die Stadt, eine Tagesreise weit, erfüllt seinen Auftrag, ruft, Leute, hört mir mal zu, in 40 Tagen ist hier alles kaputt, ist Ninive zerstört. Wie oft er das gemacht hat, wissen wir nicht. Aber die Leute von Ninive haben das geglaubt. Sie haben ihm das abgenommen. Und das Erfüllen dieses Auftrags war ausreichend. Auch wenn der Jona unmotiviert war. Er hat Gottes Auftrag erfüllt. Er hat diese Aussage getan und die Menschen haben darauf gehört. Sie wehren sich nicht mehr dagegen, sondern die Menschen in Ninive akzeptieren das Urteil Gottes und sie tun Buße. Und Gott tut dann das, was er am allerliebsten tut, Gnade üben. Das tut Gott am allerliebsten. In Hesekiel 18, Vers 23 steht, sollte ich denn wirklich gefallen haben am Tod des Ungerechten, spricht der Herr Jahwe. Nicht vielmehr daran, dass er von seinem Weg umkehrt und lebt. Gott möchte gnädig sein. Er möchte, dass alle errettet werden. So, jetzt haben wir diese Geschichte durch und jetzt ist die Frage, was lernen wir denn daraus? Und ich da persönlich habe daraus gelernt, dass diese Geschichte mir nicht den Ungehorsam zeigt, nicht die Geschichte vom großen Fisch, nicht die Geschichte von den Menschen in Ninive, die dann doch an Gott geglaubt haben, sondern es ist für mich ein Kampf des menschlichen Willens gegen den Willen Gottes. Und dieses Buch ist wirklich sinnbildlich dafür, denn die ganze Bibel ist voll von der Auseinandersetzung unseres Willens, des Willens der Geschöpfe gegen den Willen des Schöpfers, unseres Willens gegen Gottes Willens. Und das lesen wir bei Adam und Eva, das lesen wir bei Kain, das lesen wir in den Geschlechtsregistern, zum Beispiel bei Lamech, das lesen wir bei den Menschen zur Zeit der Sintflut, das lesen wir oft bei den Erzvätern, wie auch ihr Wille sich gegen Gottes Willen gestellt hatte und sie dann wieder zurechtgerufen werden mussten. Wir sehen das bei Mose und bei Aaron und bei David, wir sehen das bei Petrus, wir sehen das auch bei uns. Oder bin ich da der Einzige? Gottes Geschenk an den Menschen, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Gottes Geschenk des freien Willens, der uns als Ebenbild Gottes Geschenk ist, macht uns Probleme. Dieses Geschenk des Schöpfers induziert in uns den Widerstand gegen den Schöpfer. Da ist etwas in uns, was Gott in uns hineingelegt hat und was sich plötzlich gegen den Schöpfer wendet. Durch die ganze Bibel und durch alle Zeiten bis jetzt erträgt Gott diesen Widerstand von uns gegen seinen Willen. Der Gipfel des Widerstands, den haben wir auf Golgatha, den sehen wir auf Golgatha. Und warum ist Gott so geduldig mit uns, so gnädig mit allen unseren Angriffen unseres Willens gegen seinen Willen? Gott schaut auf das Ziel. In der konkreten Situation bei Jona verfolgt Gott mehrere Ziele. Dass Ninive zur Buße kommt, dass die Seeleute die Größe Gottes erkennen, dass Jona lernt, Gottes Willen über den eigenen zu stellen und vielleicht noch ganz andere Ziele, die wir gar nicht sehen. Und in der Heilsgeschichte, was ist da Gottes Ziel? Das ist dass wir zu Gott finden, dass wir ihn annehmen und dass wir den Heiligen Geist bekommen und dass durch den Heiligen Geist in uns neues Leben geschenkt wird und der freie Wille des wiedergeborenen Menschen, und das ist das Besondere, der freie Wille dieser neuen Natur, die Gott in uns hineingelegt hat, ist frei vom Widerspruch gegen Gott. Das, was wir in unserem Leben noch an Widerspruch gegen Gott erleben, das ist unser alter Mensch. Der neue Mensch, die neue Natur, die durch den Heiligen Geist in uns hineingekommen ist, wendet sich nicht gegen Gott. Und im neuen Himmel und der neuen Erde, in der Zukunft, da ist dieses Problem ganz aus der Welt geschafft. Und wie alle Erretteten werden ihren freien Willen Gott zu Füßen legen. Genauso, und das ist etwas sehr Bewegendes zu sehen, so wie Jesus Christus seinen freien Willen Gott zu Füßen gelegt hat. Wenn wir Kapitel 4 lesen, sehen wir, dass Gott mit dem Jona noch nicht fertig ist. Jona leistet weiter Widerstand. Und in Kapitel 4 sehen wir ganz klar auch seine Motivation. In Vers 2 sagt Jona, betet zum Herrn und sagt, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deswegen floh ich nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Das ist der Quelltext hier. Das ist das Motiv des Jona. Er will keine Gnade für Ninive. Die Frage ist jetzt, wo wehre ich mich gegen Gott? Wo wehre ich mich gegen den Willen? Und was ist mein Ninive? Und ihr habt euch vielleicht gewundert, warum ich dieses Bild am Anfang genommen habe. Wo muss ich Gott die Vorfahrt geben in meinem Leben? Gibt es Dinge im Willen Gottes, die ich nicht ertragen kann, vor denen ich weglaufe und mich Gott entziehe, wie Jona? Gibt es Geschwister, die Gott liebt, die ich nicht lieben will? Menschen, die Gott annimmt, die ich nicht annehmen will? Gott liebt Sünder. Zu Hilfe. Gott liebt Fremde. Zu Hilfe, Flüchtlinge. Gott liebt meinen Bruder, meine Schwester. Zu Hilfe. Gott liebt Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrheit. Und das geht in dieser Welt immer mehr verloren, im Großen und im Kleinen. Jesus Christus sagt in Matthäus 5, Vers 6, glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und in 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Gott sind diese Dinge wichtig. Das ist Gottes Plan, dass diese Dinge zur Erfüllung kommen. Unser Auftrag ist es, Salz und Licht auf dieser Erde zu sein. Und das bedeutet für uns, dass wir nach Gottes Maßstäben leben müssen. Sie in unserem Wirkungsbereich zur Geltung zu bringen lassen. Dein Reich komme, Herr, nicht in dieser Welt, das geht nicht, aber in meinem Lebensbereich. Ja, da soll dein Reich wirklich wachsen und zur Geltung kommen. Dein Wille geschehe, nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Da, wo ich es verantworten kann, wo ich dafür einstehen kann, da, Herr, möchte ich, dass dein Wille geschieht. Auch hier. Und das ist der Auftrag, den wir haben. Und wie Jona können wir uns unseren Auftrag nicht aussuchen, sondern müssen den Auftrag erfüllen, den Gott uns gibt. Und wenn wir in diese Welt hineingucken, sehen, welche ungöttlichen ethischen Maßstäbe, gibt es überhaupt eine gottlose Ethik? Welche Maßstäbe in dieser Welt herrschen? Dann kann uns das Angst machen. Und dann müssen wir uns fragen, ob wir nicht schon längst auf der Flucht sind. Leute, und dann müssen wir umkehren. Dann müssen wir uns besinnen und umkehren und sagen, nein, wir dürfen vor diesem Blick, vor dieser Welt, die sich von Gott abwendet und der wir Gottes Botschaft leben sollen, da dürfen wir nicht vorweglaufen. Und wisst ihr, der Jona hatte einen furchtbaren Sturm erlebt. Der hat ihm Angst gemacht. Und Sturm ist vielleicht gar nicht mal das Schlimmste. Ich persönlich habe viel mehr Angst vor der Flaute, in der sich nichts mehr bewegt und in der nichts mehr überleben kann, in der alles stirbt. Kennt ihr noch die Aussage von dem Mehltau, der alles erstickt? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Ich hab das nicht vergessen. Und davor habe ich Angst, ganz ehrlich, davor habe ich Angst auch bei mir selber. Und früher habe ich gedacht, wenn ich älter werde, kann ich mit diesen Dingen besser umgehen. Und heute stelle ich fest, je älter ich werde, desto mehr machen mir diese Dinge Angst und Sorge und Mühe. Das ist tatsächlich so. Frage ist, wie gehen wir mit dem Willen Gottes in unserem Leben um und mit der Botschaft, die er uns unzweifelhaft gegeben hat. Kolosser 2. Korinther 3, Vers 3 sagt, wir sind ein Brief Christi. Gott, Jesus Christus, hat etwas auf unser Leben draufgeschrieben und das sollen alle Menschen lesen. Ein Brief Christi, gelesen von allen Menschen. Und ich glaube, wir müssen von Jona etwas lernen, beziehungsweise von seiner Geschichte. Gottes Wille ist gut für uns und für alle Menschen. Und auch wenn sein Wille uns zutiefst verstört und verunsichert, dann sollten wir wirklich festhalten, Gott plant Gutes für uns und durch uns. Ich denke immer an diese Geschichte, wo die ersten Christen durch die erste Verfolgung zerstreut wurden. Was haben die erlebt? Was haben die gedacht? Gott, du verlässt uns. Ist unser Glaube vergebens? Die müssen da furchtbar drunter gelitten haben. Was würden wir denn sagen, wenn wir Heimat und Hof und Familie vielleicht verlassen müssten, um unseren Glauben in Frieden leben zu können, ohne dafür sterben zu müssen? Die haben gelitten, aber wir haben daran profitiert. Denn ohne diese erste Christenverfolgung und ohne diese Zerstreuung wäre das Christentum vielleicht erst viel später oder gar nicht zu uns gekommen. Gott plant Gutes für uns. Gott schaut auf das Ziel. Gott hat die Dinge unter Kontrolle. Gott übersieht nichts. Und wenn er uns Aufträge gibt, wenn er uns Dinge aufgibt, wie wir leben sollen, wie wir handeln sollen, was ethisch und moralisch in Gottes Plan richtig ist, dann ist es unsere Aufgabe, dafür einzustehen und aufzustehen und zu sagen, das will Gott so. Und das müssen wir tun, trotz Sturm, trotz Widerstände. Gott schaut auf das Ziel und er hat die Dinge unter Kontrolle. Und ich möchte uns gerne an eine Liedzeile von Paul Gerhardt erinnern, wo er schreibt, befiehl du deine Wege, Gott sitzt im Regimente und führet alles gut. Und wenn wir nach Gottes Plan leben und die Dinge uns Mühe machen und wir nicht wissen, wie es weitergeht, dann lass uns das festhalten. Gott übersieht nichts. Er sitzt im Regiment und führt alles gut. Amen.